Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Heute mit Florian Felix Wey am Mikrofon. Mein Gast ist kein Mann ohne Eigenschaften, sondern eine Frau mit vielen Facetten. Sie ist kein Sozialrevolutionär wie Karl Marx, setzt sich aber für eine bestimmte, ziemlich große Sozialreform ein. Sie ist keine Proletarierin, sondern eine kultivierte Unternehmerin. Und als solche schlüpft sie gewerbsmäßig in die Haut anderer Menschen, unter anderem in die von Robert Musil und Karl Marx. Aber nicht als Schauspielerin, was man jetzt vermuten könnte, sondern indem sie diesen Berühmtheiten ein Zimmer in ihrem Wortbordell einräumt, neben vielen anderen Gästen dort. Herzlich willkommen, Claudia Cornelsen.
Hallo, Herr Wey. Vielen Dank für diese schöne Anmoderation.
Ja, frage ich gleich den PR-Profi. War das jetzt ein Einstieg, der so richtig neugierig macht? Ein paar geheimnisvolle Anspielungen und ein Schuss Schlüpfrigkeit?
Ungefähr so. Ich sage mal, es braucht für einen guten Einstieg braucht es Abi und Sex. Und das ist ein Kürzel, ein Akronym, steht für APISEGS. Und das sind ungefähr 7 Kriterien, die ich jetzt nicht ausführe, die aber ungefähr, würde ich sagen, bei Ihnen ganz gut erfüllt sind. Geheimnisse schaffen gehört dazu.
Also wir lösen erstmal die Rätsel auf, indem wir in Wikipedia reingucken. Ja, klassischerweise neutral und sachlich. Da steht dann Claudia Cornelsen, geboren am 4. November 1966 in Hannover, ist eine deutsche Buchautorin und Kommunikationsberaterin in Berlin. Buchautorin stimmt, aber in Deutschland ist man ja Autor eigentlich schon, wenn man ein einziges Buch geschrieben hat. Das kann man dann auf die Visitenkarte drucken. Ich bin Schriftsteller und das hält ein Leben lang. Sie haben aber 72, 73, 75 Bücher geschrieben und das tata als Ghostwriterin. Das ist das Wortbordell?
Ja, also Wortbordell ist war mal eine spaßige Variante, die eine Kollegin von mir gebracht hat, weil es darum geht, dass wir eben für Geld Worte hergeben. Und zwar im Grunde Schreiben ja gilt ja als was sehr Intimes. Und diese Intimität des und Vertraulichkeit des Denkens und Schreibens, die verknüpfe ich halt eben mit anderen Personen und dann kommt eben sowas raus wie Wortbordell.
Was hat denn Ihre Familie, also Ihre Herkunftsfamilie, in der Sie aufgewachsen sind, Ihre Geschwister, Ihre Eltern, was haben die denn gesagt, als Sie irgendwann einmal damit rausrückten und ein Buch hinlegten und sagten, Mutti, das habe ich geschrieben? Und sie sagt, na, da steht aber Helmut Schmidt drauf. Nein, das habe ich geschrieben. Gab es da so eine Art Outing als Ghostwriterin?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Mein Vater hat das erste Buch, das war übrigens zum Thema Mobbing, es war auch das allererste Buch zum Thema Mobbing. Insofern freue ich mich, dass heute das Wort alle kennen, aber es gibt es eben erst seit 1993 ist das Buch erschienen. Mein Vater hat es gelesen und der sagte dann, ich habe aber doch erkannt, dass du es geschrieben hast, weil irgendwas in der Beethovenstraße spielte und ich in der Beethovenstraße aufgewachsen bin. Daraus schloss er dann, da hast du deine Spur hinterlassen.
Aber das ist ja total interessant, weil das heißt ja, dass selbst wenn Sie völlig abstrakt sozusagen als Dienstleisterin auftreten, im Namen eines anderen und auch nicht als Co-Autorin auftauchen und sowas, Spuren von Ihnen selbst allein durch die Lebenswirklichkeit und die Beispiele, die Sie nehmen, immer in jedem Buch enthalten sind und wer sie kennt, könnte das rauskriegen?
Ich habe den Ehrgeiz, dass das nicht so ist. Deswegen habe ich das auch ein bisschen belächelt, als mein Vater das behauptet hat. Das war vielleicht meine Faulheit, aber vielleicht sind es solche Faulheiten, wenn ich denke, ich brauche jetzt einen Straßennamen, der gängig ist und Beethovenstraße gibt es, glaube ich, in jeder Stadt. Das also eigentlich ist mein Anspruch und das sage ich auch immer, ich kann jeden Stil. Also das ist meine Fähigkeit. Ich habe keinen eigenen Stil, der auch erkennbar wäre. Also ich habe ihn, wenn ich literarisch schreibe, aber als Ghostwriterin habe ich eine Vielfalt und ich frage auch meine Auftraggeber immer, wollt ihr mehr FAZ? Wollt ihr mehr Spiegel? Wollt ihr mehr Bild? Wollt ihr mehr was auch immer? Weil es ja Sachbücher sind in der Regel, ist das eben die Ordnung, an der man sich orientiert, der Sprache. Jetzt unterscheiden die sich zunehmend weniger. Das war vor 20 Jahren noch stärker und schärfer. Da war schon deutlich zu spüren, ob man die Taz las oder die FAZ. Aber im Grunde geht es bei mir darum, dass ich sage, es geht nicht um meinen Stil, sondern den Tonfall, den die Autoren haben. Und es gibt auch welche, die sagen ja gar nicht, dass das Buch nicht von ihnen ist. Und es wird ihnen ja auch geglaubt, weil ich geschafft habe, ihren Tonfall zu finden.
Apropos Taz. Sie haben 1989 angefangen bei der Taz als Redakteurin. Steht in Ihrem Lebenslauf die jüngste Redakteurin der Taz. Wie kam das?
Ich hatte viele Jobs im Studium, habe alles Mögliche als Packerin bei Libri gearbeitet, Fische verkauft, also alles mögliche Zeug und hatte aber das Gefühl, ich möchte stärker eigentlich an das ran, was ich werden will, nämlich Journalistin. Hatte schon zu Schulzeiten bei der Westfälischen Rundschau über Kaninchenzüchtervereine und Co. in der Lokalzeitung geschrieben und wollte irgendwie mehr. Ich hatte dann Kunstzeitschrift, ich habe alle möglichen Sachen gemacht, aber ich wollte so an den richtigen Journalismus ran und hatte mich dann eben bei FAZ und Süddeutsche Zeitung auch als freie Autorin beworben, habe gesagt, Kunstkritiken kann ich ja schreiben, ich studierte Kunstgeschichte. Die haben mich mit dem Tonfall der Verachtung abgewiesen, wie ich es wagen könnte, mich überhaupt nur anzubieten, solange ich noch nicht promoviert hätte. Ich hatte ja noch nicht mal mein Studium abgeschlossen. Und dann war eine Stelle als Kulturredakteurin bei der Taz ausgeschrieben und ich habe, keine Ahnung, im WG morgens Küchentisch gedacht, ach, da bewerbe ich mich mal. Und dann haben die mich genommen. Das war toll. Also, es war ein großes Glück und eine große Chance.
1989. Dann steht in Ihrem Lebenslauf, wupp, ein Jahr später steht da drin, dass Sie bei einer PR-Agentur arbeiten. Nun muss man sich das, wer heute, wäre der Sprung kein Riss mehr. Ja, da würde man sagen, Taz ist ja völlig egal, Kommunikationsmedium, geht man in ein anderes Kommunikationsmedium. 1989 war das aber ein ideologischer Fauxpas, oder? Also Sie gehen in die kapitalistische Wirtschaft, nachdem Sie vorher in einem kollektiven Projekt gearbeitet haben?
Genau, die Not war groß, um es mal so zu sagen. Also mir war klar, dass ich nach dieser kurzen Zeit, die ich bei der Taz war, weil ich, muss man dazu sagen, in Konflikt geriet mit der zweitjüngsten Redakteurin, die da war. Also wir waren jetzt nicht als Frauen nur die Jüngsten, sondern geschlechterübergreifend die Jüngsten. Und da hatte sich dann das, was man, glaube ich, Stutenbissigkeit nennt oder Konkurrenz aus, also dass plötzlich noch eine deutlich Jüngere da irgendwie den Mund aufmachte und Schlagzeilen machte auch, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gab es Konkurrenz. Und in diesem Machtkampf zwischen uns beiden jungen Küken habe ich eben verloren und war relativ kurzfristig arbeitslos und hatte aber eben in dem Hochmut, ich habe ein festes Einkommen, ich bin jetzt Redakteurin und so weiter, alle anderen Einkommensquellen, Klammer auf, Eltern, Klammer zu, sozusagen verabschiedet. Dann war mein Stolz zu groß zu sagen, ich komme jetzt wieder angekrochen. Und dann brauchte ich dringend einen Job. Und das ist dann auch fast genauso absurd schnell und einfach gelaufen, dass ich in einer PR-Agentur landete. Ich wusste gar nicht, was PR ist eigentlich. Eine Kommilitonin gab mir dann Zeitschriften und sagte, hier, lies das, dann weißt du, was PR ist. Ich wusste es nicht. Aber die Chefin in dieser Agentur, die sagte, sie waren bei der Taz, sie können schreiben, sie wissen, was Journalisten brauchen, was Redaktionen brauchen, den Rest lernen sie bei mir. Und so war es.
Das zieht sich sicher als roter Faden durch die Sendung und ist schon ein paar Mal aufgeblitzt. Sie sagten, sie standen dann da und hatten kein Geld, mussten einen Job haben. Wir könnten sozusagen als roten Faden nehmen, dass ich alle 5 Minuten oder 10 Minuten sage, lassen Sie uns über Geld reden, Frau Cornelsen. Jetzt haben Sie mir verraten, Sie haben sogar mal Fische verkauft und ich frage mich ganz naiv, wieso muss eine reiche Verlagserbin Fische verkaufen? Es gibt den Cornelsen Verlag, einer der größten deutschen Verlage, Schulbuchverlag. Sind Sie eine reiche Erbin?
Leider nein, wie Sie ahnen es schon. Es gibt diese Namensgleichheit, aber ansonsten keinerlei Verwandtschaft mit dem Verlag.
Zeit für die erste Musik, die Sie, Claudia Cornelsen, für die Zwischentöne ausgesucht haben. Wir beginnen mit einer Berliner Chansonette. Kitty Hoff und ihre Band Forêt Noire, das heißt, glaube ich, Schwarzwald. Ich gebe zu, ich kannte diese Sängerin gar nicht. Wie ist diese Musik zu Ihnen gekommen?
Wie so vieles im Leben, irgendwo auf der Straße. Ich weiß es nicht.
Der Schönste an Bord, das war er, Augen so groß und so blau wie das Meer, und sahen die Frauen lächelnd zu ihm hinauf, tauchten sie tief hinab und dann nie wieder auf. Sein Schiff war das größte im Land, Knoten so viel wie die Muscheln im Sand.
Eine Musik, die gute Laune macht, haben wir gerade im Studio hier festgestellt, Claudia Cornelsen und ich. Kitty Hoff und Forêt Noire war das, Leichtmatrose. Den entscheidenden quasi Umkipppunkt im Text dieses Chansons hat man vielleicht nicht unbedingt gehört, weil da ist doch relativ viel Musik drüber. Da heißt es, ich zitiere das mal, anstatt Matrose hätte er nämlich lieber Bäcker werden wollen, denn er liebte nicht das Meer, sondern das Mehl. Was lieben Sie eigentlich, Claudia Cornelissen? Nicht die Worte, sondern vielleicht die Musik? Wären Sie gerne Fußballprofi geworden oder vielleicht doch lieber Frontfrau statt Beraterin im Hintergrund?
Also wenn Sie mich fragen, was lieben Sie? Ich glaube, ich liebe die Liebe, ich liebe die Leidenschaft, ich liebe Frauen. Jetzt ganz besonders eine Frau, die Frau meines Lebens. Aber wie das so ist, ich bin auch viel gescheitert in der Liebe und habe trotzdem nicht aufgehört, die Leidenschaft zu entwickeln. Ich glaube, das ist das, was ich an diesem Lied so mag, dass ich irgendwie immer wieder mit voller Lebensfreude in jede Veränderung gesprungen bin, die mir das Leben so angeboten hat. Ich liebe die Vielfalt. Ich kann immer mich gar nicht reduzieren auf, wenn Wikipedia sagt Buchautorin und Beraterin, dann denke ich, ich bin da noch viel mehr. Also ich habe so viele Dinge angefangen, gestartet. Also die Veränderung, ich bin eigentlich die lebende Veränderung. Ja, ich habe so viel gemacht. Ich bin glaube ich, jetzt gerade wieder umgezogen und ich glaube, es war jetzt das 29. Mal in meinem Leben. Das sind Neuanfänge, die aber jetzt nicht nur aus Not entstanden sind, die hatten Gründe, aber sie waren auch immer mit großer Freude verknüpft. Also mit der Freude auf das Neue.
Gerade dachte ich, wie kriege ich jetzt den Bogen von der Liebe zurück und der Leidenschaft zum Ghostwriting? Und dachte, naja, jetzt kann ich Sie ja fragen, die Leidenschaft steckt im Leben, aber nicht in den Büchern, weil die müssen ja sachlich sein und distanziert sein.
Das stimmt nicht. Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Gerade das Schreiben von Sachbüchern erfordert eine große emotionale Arbeit. Ich nenne es immer emotionale Arbeit, weil es darum geht, die gesamte Gefühlsskala aufzumachen. Ich muss ja eine Spannung erzeugen, die ich jetzt nicht, wie bei einem Krimi, da ist ein Mord passiert, dann will man wissen, wer war es und warum. Also es gibt nichts Leichteres als ein Krimi. Im Schreiben, wenn ich jetzt ein Sachbuch schreibe über Anatomiegeschichte oder, keine Ahnung, über die Optimierung im Schienennahverkehr, dann hat das erstmal keine Dramatik und keine... So, aber da eine Leseneugier und eine Frische reinzubringen, wo die Menschen sagen, boah, ich muss weiterlesen, das ist eigentlich die Kunst des Sachbuchs.
Nun habe ich mal nachgerechnet, es hat ungefähr vor 25 Jahren angefangen mit dem Ghostwriting. Sie sind jetzt ungefähr bei Nummer 75, das heißt nach Adam Riese 3 Bücher pro Jahr. Wie schafft man das?
Sie haben sich ja mehr mit mir beschäftigt als ich mich selbst. Mit der 75 bin ich mir gar nicht sicher. Ich sage immer nur mehr als 50, aber es sind viele. So,
also auf jeden Fall 2 pro Jahr.
Ja und nein. Also es waren in den ersten Jahren auch mal 4 pro Jahr.
Um Gottes Willen, wie geht das denn?
Das geht, weil ich es nicht alleine gemacht habe. Also ich hatte eben eine Agentur zwischendurch. Also ich habe sehr früh Leute dazu geholt, eigentlich weil ich immer noch mein Studium abschließen wollte, weil ich bei der Taz ja anfing, da war ich noch nicht fertig mit meinem Studium. Und immer dachte ich, ungelernte Hilfskraft ist zwar eine Zeit lang ganz lustig als Antwort, aber auf die Dauer vielleicht kein guter Status in Deutschland. Und dann dachte ich, Mensch, mach dieses Studium fertig. Und dann brauchte ich Leute, die mir Arbeit abnehmen. Ich hatte immer viel zu tun und habe halt Studentinnen, Studenten engagiert, die dann gearbeitet haben, während ich an die Uni ging, um mein Studium abzuschließen. Und so wurden es immer mehr. Und dann habe ich eben gelernt, wie man Bücher nicht alleine schreibt, sondern als Team. Und ich hatte auch einen Kunden, über den ich Lean-Management gelernt habe.
Was heißt das? Das müssen Sie erklären.
Die Lean-Management war die Verschlankung, war so die Prozessoptimierung. Also wie teile ich Arbeitsgänge in der Industrie so auf, dass möglichst wenig Verschwendung stattfindet. Und da Honorare für Bücher knapp sind, darf man da nicht viel Zeit verschwenden. Und dann war eben die Frage, kriegt man das optimiert? Irgendwann hatte ich eben eine Agentur und dann haben wir mit am Ende bis zu 12 Personen gemeinsam ein Buch geschrieben und haben dadurch aber die Zeit, die Lieferzeit quasi vom Auftrag bis zur Fertigstellung auf 6 Wochen verkürzt. Also das war das Schnellste, was wir gemacht haben, wo ein Verlag auf uns zukam und sagte, uns ist ein Bestseller weggebrochen, wir brauchen einen Ersatz, könnt ihr das? Und dann wirklich haben wir geschafft, innerhalb von 6 Wochen inklusive Recherche, also Ideeentwicklung und alles bis zum Manuskript. Es wurde dann auch lektoriert und gedruckt. Das braucht dann 10 Wochen. Und auf die Weise, wenn man in 6 Wochen ein Buch schreibt, schafft man 4 auch im Jahr. Also.
Nun bewegen wir uns ja immer noch in einem einigermaßen hehren Feld. Also das Schreiben, das ist ja oratisch aufgeladen. Der Schriftsteller, der Dichter, die Dichterin. Die das jetzt hören, die selber am Schreibtisch sich quälen, ja, über Jahre hinweg, um 120 Seiten eine Novelle zu schreiben, die fallen doch jetzt tot um, wenn sie denen erzählen, man kann aus der Industrie das Lean-Management in den Schreibprozess importieren.
Ja, so ist es natürlich. Die Empörung ist groß. Es gab mal, eben vor Jahren hatte der SWR über mich ein Porträt gemacht und dann hatten sie einen Buchhändler vor der Kamera, noch nicht mal zerren müssen, der ist, glaube ich, vor die Kamera gestürmt, um zu sagen, das sei Betrug und das dürfe nicht sein und so weiter. Die Wirtschaftswoche, die nun eher jetzt industriefreundlicher ist oder wirtschaftsfreundlicher ist, die fand das irgendwie ganz cool, dass man Denker und Dichter trennen kann. Ja, also nach dem Motto, die Denker und ihre Dichterin dann bei mir. Ich sehe es immer so nüchtern. Also das Schreiben an sich, natürlich. Ich habe auch einen Roman geschrieben, da habe ich genauso geschwitzt und geblutet und alles erlebt. Das ist Ich bin eine Mörderin, ein Roman gewesen, wo es um diesen kreativen, künstlerischen Akt geht.
Und da durften Sie sich die Irrwege und Sackgassen erlauben?
Die habe ich mir erlaubt. Ich hatte keinen Auftrag. Also ich hatte keinen Verlag. Ich habe da gesessen, habe mich selbst einfach gesagt, ich will es jetzt mal wissen, habe mir die Zeit genommen und habe mich dann durch dieses Tal der Tränen und Freuden durchgearbeitet. Und am Ende hatte ich ein Manuskript und bin dann erst auf Verlagssuche gegangen. Das ist so der klassische Weg. Aber der Buchmarkt ist ein Markt. Es erscheinen jährlich, glaube ich, immer noch 150, also früher waren es mal 250.000 Bücher, jetzt sind es vielleicht noch 150.000 Bücher, die erscheinen, obwohl wir in digitalen Zeiten leben. Milliarden von Zeitungen, Artikeln, Blogs und so weiter. Es ist ein Markt, wenn man davon leben will und Verlage wollen davon leben und Autoren wollen davon leben, dann muss man da natürlich auch mit Methoden rangehen, die man aus dem Management kennt.
Wer ist oder war Henry Walter?
Ein wichtiger Mann in meinem Leben, ein Mentor für mich, eigentlich ein Kunde, erstmal ein Kunde.
Also ich kenne den Namen nur, weil ich in die Deutsche Nationalbibliothek ins Verzeichnis geguckt habe. Was erscheint bei Frau Cornelissen? Natürlich viele Autoren Namen nicht, weil sie einfach inkognito sind. Aber dieser Henry Walter ganz am Anfang taucht da viel auf.
Genau, er war der, dem ich verdanke quasi, dass ich überhaupt mit zum Bücherschreiben gekommen bin. Er war der Ehemann der Chefin der PR-Agentur, in der ich anfing, ahnungslos, nichts wissend über PR. Und er arbeitete als Psychologe oder als Unternehmenstrainer und machte Führungskräftetrainings, Verkaufstrainings, so das Programm. Und ich wurde dann ihm zugeordnet, quasi die billigste Arbeitskraft, die für den Ehemann dann kostenlos arbeitet. Die kann man da einsetzen, kann sich da ausprobieren.
Das ginge heute nicht mehr, oder?
Ich weiß es nicht. Es war aber nett. Ich habe gerne für ihn gearbeitet. Es war nur hartes Brot. Ja, es gibt halt von dieser Art Trainer, also mir sagte dann irgendwann irgendeine Journalistin, 8.000, warum er? Und ich gedacht, ja, weiß ich auch nicht, warum er, weil er nett ist und weil er der Mann meiner Chefin ist. Genau. Und irgendwann kam dann eben in diesem mühsamen Geschäft, kam dann eine Redakteurin, die sagte, schicken Sie mir einfach mal sein Buch zu, dann gucke ich weiter. Ich habe natürlich freundlich genickt, habe gesagt, klar, ich schicke Ihnen alles zu und bin zu ihm hin und habe gesagt, die will was, ein Buch, ich habe das jetzt mal interpretiert, die will was Längeres.
Also lesen. Sie wollten, um das nochmal klar zu machen, Sie wollten einer Redaktion quasi ein Porträt über Herrn Walter andienen, oder?
Also er wollte Bekanntheit, das ist ja, warum gibt es PR-Agenturen, man will in der Öffentlichkeit Bekanntheit, also ich sage mal Think Big, B-I-G, Bekanntheit herstellen, Image herstellen und das Ganze glaubwürdig, so, also Glaubwürdigkeit herstellen. Das ist das Ziel von Public Relations. Und das wollte er eben auch, um als Trainer auch an neue Aufträge zu akquirieren oder vielleicht auch aus einer Eitelkeit. Die Motive sind vielseitig. So. Und diese Idee jedenfalls, schicken Sie mal was Ausführlicheres, schicken Sie mal ein Buch zu, hatte die so lapidar gesagt, da griff er auf und sagte, ich würde wirklich gerne mal ein Buch schreiben, ich weiß noch nicht, wie das geht. Und ich habe dann gesagt, haben Sie denn was zu sagen? Und dann sagte er, ja, ich würde was zu Mobbing schreiben. Und der Begriff gab es nicht. Und ich dachte, es meint nichts mit Putzen wahrscheinlich, weil ich nur an den Wischmob dachte. Aber was könnte das sein? Und als er das dann beschrieb, Psychoterror am Arbeitsplatz, kannte ich das ja aus meiner Taz-Zeit, diesen Konflikt, den ich mit der Kollegin hatte, fand das schon mal interessant und fand überhaupt das ganz interessant. Und weil er dann sagte, das ist total verbreitet in den Unternehmen, also so. Und dann haben wir eben dieses Buch zusammen gemacht und er war so mutig, das mit mir zu machen, weil ich hatte ja auch noch nie ein Buch geschrieben und wusste nicht, wie es geht. Hab's aber dabei eben getan. Das war sozusagen mein Lehrlingsstück und es wurde gleich ein Bestseller. Das war fatal. Es ist sozusagen pures Anfängerglück gewesen, weil ich so dachte, wow, den Stein der Weisen gefunden. Jetzt, das ist das PR. Ich mache jetzt nur noch sowas. Ich schreibe jetzt nur noch Bestseller und dann werde ich reich. Ohne Ende. Und alle meine Menschen werden berühmt, für die ich arbeite. Sie sehen daran, dass ich jetzt eben so viele über 50 Bücher geschrieben habe und es war nicht nur besser. Das zweite war gleich ein super Flop. Ich weiß immer noch nicht genau, wie es geht, obwohl ich immer noch behaupten würde, ich weiß, was man alles nicht machen darf, damit es eine Chance hat, ein Bestseller zu werden.
Also aber was darf man nicht machen? Das ist ja interessant.
Also man darf nicht irgendwelche Themen machen, die einem am Herzen liegen und dann rumlabern. Man muss auf den Punkt kommen, man muss Vermarktung mitdenken, man muss zielgruppenorientiert denken, man muss, also ich kann es immer nur positiv formulieren. Also man kann nicht einfach drauf losschreiben und dann denken, das ist jetzt toll. Das ist es nicht. Also Tränen alleine machen keinen Bestseller.
Das ist ein wunderbares Wort. Vor mir liegt ein Buch. Ich weiß, dass Sie es geschrieben haben. Es steht aber drüber, Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften. Nein, stimmt nicht. Man muss genau hingucken. Dann steht da nämlich der Manager ohne Eigenschaften. Ich habe es im Antiquariat gekauft. Es ist von 2003, sehr, sehr lange her. Auch zerlesen hat mein Vorgänger gelesen. Also dieses Buch ist in meinen Augen, ich habe es gelesen mit großem Vergnügen, eine Satire auf diese Art von Büchern, Management-Ratgeberbücher. Und ich frage mich, wie konnte ein Verlag 2003, das war der Boom der Management-Literatur, so tollkühn sein, das verkaufen zu wollen in einer Wirtschaftsbuchreihe und zu glauben, die Leute kaufen das?
Also auch hier hat der Zufall geholfen. Es gab einen Robert Musil, der damals Geographie, glaube ich, studiert hatte und seine Diplomarbeit dem Überreuter Verlag anbot, was in jeder Hinsicht Quark war, ja, also weil Geographie-Diplomarbeiten sind keine Bücher und Geographie-Arbeiten gehören nicht in einen Wirtschaftsverlag. So. Aber das landete halt in dieser Besprechungsgruppe und der Verleger winkte ab, aber sagte, der heißt Robert Musil, ich denke, der ist tot. Dann sagten die, aber der heißt Robert Musil. Und dann kam spontan dieser Auswurf, der muss was ganz anderes schreiben als Geographie-Diplomarbeiten. Der muss schreiben, der Manager ohne Eigenschaften. Das hat er so rausgehauen als Idee am Tisch.
Der Verlagsleiter.
Der Verlagsleiter, oder? Genau. Und dann haben alle gelacht und dann war das eine lustige Idee und ein lustiger Scherz. Und dann hat er gedacht, ich rufe mal die Cornelsen an, die kann das. Und ich hatte gerade Langeweile und Krise und nichts zu tun. Also wir könnten jetzt wieder über Geld reden. Und ich dachte, super, mache ich doch das.
Also lass uns ganz kurz, weil wir über Geld reden. Was haben Sie damals, müssen ja nicht heutige Zahlen, was in welchen Dimensionen bewegt sich das? 5.000 Euro oder 35.000 Euro?
Ich sag, das habe ich aber eigentlich immer schon gesagt, hat sich leider nicht verändert über die Jahre, aber unter 20.000 fange ich nicht an. Das ist also alles andere.
Was es nicht gibt, so viel ist, wenn man genau die normale Arbeitszeit berechnet. Wenn Sie natürlich genau sehr viel schneller sind, kommen Sie vielleicht auf einen halbwegs anständigen Stundenlohn.
Ja, aber wenn 12 Leute dran arbeiten,
müssen Sie das teilen. Ja.
Ist 20.000 auch nicht mehr viel.
Nee.
Genau. Das ist nicht viel Geld. Das ist auch nicht das, wo ich sagen würde, dass ich damit auf die Dauer, ich würde es keinem empfehlen, das zum Geschäftsmodell zu machen, sagen wir so.
So, zurück zu Robert Musil, den Jüngeren. Was passierte?
Ja, es passierte so, dass dann eben der Verleger diesen Robert Musil anrief. Der lebte auch noch in Wien. Das war irgendwie besonders schön und passte alles so gut. Ob er Lust hätte, bei so einem Projekt mitzumachen, also als Autor aufzutreten bei einem Buch, das er nicht schreibt, sondern das eine Ghostwriterin schreibt. Und er würde dafür ein kostenloses Medientraining bekommen. Dafür wurde ich dann gleich mitgebucht. Und ich habe gedacht, super, das ist ja eine astreine Spielwiese. Und dann habe ich mir erstmal dieses Buch vorgenommen, also das Original, und habe gedacht, was mache ich damit?
1600 Seiten.
Genau. Was mache ich damit? Also ein großartiges Buch natürlich, es war eine einzige Inspiration. Ich glaube, es hat sich null gerechnet. Stundenlohn ist vielleicht 1,50 € dabei rausgekommen, aber es war ein großes Spaßprojekt, an dem ich mich wirklich verausgabt habe, mit großer Freude auch meinen Brast. Man muss dazu sagen, 2003 war nicht mehr ganz so die Hochzeit der Wirtschaftsbücher, weil wir hatten die New Economy gerade in den Sand gesetzt. Und deswegen konnte ich mein Frust und auch meine Freude und alles, was ich erlebt hatte, in dieses Buch mit reinpacken. Und dadurch war es ein Freudenfest, dieses Buch zu schreiben.
So, jetzt haben Sie mir vor der Sendung, als ich Ihnen das Buch gezeigt habe, gesagt, das Buch gibt es eigentlich gar nicht.
Genau, das Buch wurde verboten. Also der Verlag hat sich große Mühe gegeben, dass es dann auch in der Optik die Anspielung hat und so weiter. Ich hatte die Kapitelüberschriften tatsächlich aus dem Original übernommen und die Figuren übernommen. Und dann kamen Anwälte, Abmahnanwälte und haben gesagt, es bestünde Verwechslungsgefahr. Und das Buch war gedruckt. Es war schon ausgeliefert, aber es wurde dann zurückgerufen. Es gab auch schon die ersten Besprechungen, ich glaube, FAZ, und die hatte auch schon absurde anonyme Interviews gegeben, weil ich ja nicht erscheinen durfte. Als Robert Musil. Und der eigentliche Robert Musil stand dann doch nicht zur Verfügung. War also komplizierte Verstrickungen. Aber es war dann innerhalb von 4 Wochen war es vom Markt. Also es war, ja, der Verlag hat es mir vorenthalten, weil ich inzwischen schon an Karl Marx saß. Das Kapital Verbrechen, also den nächsten Untoten aus der Hölle oder dem Paradiese holt, aus dem Grabe schaufelte. Und deshalb haben die gesagt, wir lassen die in Ruhe. Aber eigentlich war klar, diese Reihe der Untoten, wir hatten ganz viele Ideen. Mein Liebstes war noch die Marquise von Obi.
Die Marquise von Obi. Das hätte aber auch die Anwälte von Obi mit Sicherheit auf den Plan gerufen.
Wahrscheinlich. Also die ich Marquise von Obi,
Vergewaltigungsgeschichte geht ja gar nicht.
Ja. Genau. Also es gab viele Ideen. Übrigens, Lila Kühe leben länger. Es war einer der Bestseller, die ich geschrieben habe. Kriegte auch Abmahnungen von
Milka.
Milka, genau. Lila darf man zwar essen, aber nicht schreiben und sagen.
Wir sind schon quasi am Ende der ersten halben Stunde und es wartet noch eine zweite Musik, die Claudia Cornelsen ausgewählt hat. Ein Klavierstück von Franz Schubert, nämlich der Moment Musicaux Nummer 3. Da gibt es jetzt keinen Text auszudeuten wie beim letzten Stück, aber vielleicht einen besonderen Grund dafür?
Ich habe Ludwig Poulin, ein sehr bekannter Banker, Gründer der WestLB, kennengelernt, weil ich, da war er schon weit in den 90ern, weil ich für ihn auch ein Buch Ghosten schreiben sollte. Ein wunderbarer Mensch, auch einer der wichtigen Männer in meinem Leben geworden, so kurz ich ihn nur kennen durfte. Und sprach mit ihm über Musik und er erzählte eben, dass er diese Stücke in Kriegszeiten gespielt hat. Und das hat mich immer sehr berührt und immer wenn ich es höre, denke ich an ihn und freue mich, dass ich an ihn denke.
Florian Felix Weyer am Mikrofon, zu Gast im Studio die Berliner Ghostwriterin und Personality-Beraterin Claudia Cornelsen. In ihrer Musikauswahl hat sie mitgebracht einen Titel, der sich singend quasi selbst erklärt und unser roter Faden über Geld reden wird musikalisch fortgesetzt.
Wenn er glaubt, ich sing für euch, da habt ihr euch gedacht. Das hab ich früher auch gedenkt, ich weiß schon lang, dass das nicht stimmt. Wenn ihr jetzt glaubt, ich sing für mich, das Schlimmste wäre das nicht, wenn das so wäre. Aber in Wirklichkeit, da sieht es anders aus. Ich sing fürs Finanzamt.
Erna Rath, verheiratete Strube, Künstlername Joy Fleming. Ich sing fürs Finanzamt. In Baden-Württemberg ist sie leider 2017 schon verstorben. Eine Ikone, vor allem in Mannheim, ausgesucht von Claudia Cornelsen. Frau Cornelsen, in Hannover, wo Sie herkommen, da spricht man ja angeblich, man hört es Ihnen auch an, das reinste Deutsch, das reinste Hochdeutsch. Können Sie auch Mannheimisch?
Nee. Das hat mich am Anfang auch viel Nerven gekostet. Also ich habe immer gedacht, ich glaube, ich verhungere in Mannheim, weil ich noch nicht mal weiß, wie man ein Brötchen beim Bäcker kauft. Ich habe die einfach nicht verstanden. Das war wirklich schwierig. Ich habe dann einen Motorradführerschein gemacht. Da wird man ja über Kopfhörer von dem Fahrlehrer dirigiert. Ich habe immer nur mit den Achseln gezuckt, wenn er mir irgendeine Korrektur gegeben hat, weil ich nicht wusste, was der sagt. Der hatte den sogenannten Blomaulorden bekommen. Also der sprach, das ist eine Auszeichnung für richtige Mannheimer. So, ja? Und der sprach breitestes Mannheimerisch. Ich würde mir nicht anmaßen, das zu versuchen nachzumachen. Aber ich freue mich, wenn man es manchmal irgendwann im Fernsehen hört. Ich höre es auch raus. Eine wunderbare Frau. Also ich habe auch ein Tränchen verdrückt, als ich von ihrem Tod hörte.
Hannover und Mannheim haben eine Gemeinsamkeit. Die allermeisten Leute kennen nur den Bahnhof.
Genau, das war das, was mir alle sagten. Das Schönste an Mannheim ist, dass man so schnell wieder weg kann. Als ich von Hamburg auch noch nach Mannheim zog, haben alle gesagt, wie kann man so irre sein? Das ist doch komplett die falsche Richtung. Und habe dann aber sehr schnell gelernt, ich bin der Liebe willen natürlich, der Liebe willen nach Mannheim gezogen und habe dann aber sehr schnell mich auch in diese Stadt verliebt. Also Mannheim ist, würde ich sagen, die unterschätzteste Stadt in Deutschland. Ich liebe die Pfalz, ich bestelle immer noch einen Wein aus der Pfalz. Die Toskana Deutschlands, sagt man, und ich finde, es ist auch so. Ich finde Mannheim auch schöner als Heidelberg. Heidelberg sollen schön die japanischen Touristen hingehen. Mannheim hat eine Vielfalt. Das Barockschloss, die barocke Schönheit, es macht so wenig draus. Aber vielleicht ist das genau der Charme dieser Stadt.
In Mannheim wurden Sie zur Unternehmerin mit Angestellten, hatten eine eigene Agentur, Art de Eco. Also da steckt Art Deco drin, auch Ihre jetzige Firma Parnasse GmbH, immer Anspielungen auf Kultur. Wie sind Sie dazu gekommen?
Es war weiterhin das Bemühen darum, ein Studium abzuschließen.
Also das hören alle Studienabbrecher jetzt ungern. Ja.
Naja, ne, was heißt, es hat immer eine unternehmerische Karriere begünstigt. Ich war immer noch in Hamburg immatrikuliert, hatte nun inzwischen ein paar Bücher geschrieben, aber es gab diesen Geist und diesen Willen. Ich war auch immer, ich muss es auch sagen, ich wäre eigentlich auch gerne Wissenschaftlerin geworden. Also es hat mir große Freude gemacht. Am meisten hat mir Philosophie Spaß gemacht. Ich habe Kunstgeschichte, Germanistik und Philosophie abgeschlossen. Ich habe noch viele andere Fächer von Sport bis Pädagogik, rechts und links nochmal, Volkswirtschaft und so probiert und reingeschnuppert. Philosophie hat mir am meisten Spaß gemacht und da auch die Logik, also könnte ich auch lange drüber reden, das hätte ich schon gerne gemacht. Ich habe dann aber mein Hauptfach Kunstgeschichte aus Gründen gewählt. Genau, und ich wollte es abschließen und ich brauchte also Unterstützung und hatte wieder eine studentische Mitarbeiterin. Und ihre Eltern haben irgendwann rebelliert und haben gesagt, das geht jetzt nicht, dass du da immer für diese Cornelsen arbeitest. Du musst mal einen ordentlichen Beruf machen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, dann muss ich sie jetzt anstellen. Und dann war das meine erste Angestellte. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Und dann kamen Nummer 2 und Nummer 3 dazu. Ich war immer noch nicht fertig mit dem Studium. Als es dann 5 waren, habe ich dann mein Studium abgeschlossen tatsächlich. Aber da hatte ich dann schon 5 feste Mitarbeiter. Und irgendwann waren es dann 13 und ich hatte eben das große Büro in der Mannheimer Augusta-Anlage, wunderschöne Villengegend, und hatte eine Dependance in Berlin damals schon und war plötzlich große Unternehmen mit vielen, vielen Freien. Also man arbeitet ja in der Kreativbranche, gibt es ja viele Freiberufler. Also ich würde sagen, wir waren am Ende, also 2003 war das Ende, waren wir die größte Agentur in der Region, was aber auch daran lag, dass alle anderen pleite gemacht hatten.
2001 war der Crash, der erste Börsencrash im neuen Jahrhundert. Das war damals das neue Marktphänomen, das dann in sich zusammenbrach. Aber vorher begannen ja ganz viele Start-up-Geschichten. Sie sind auch so eine Start-up-Geschichte.
Ja, auf eine Weise ja und auf eine Weise nein, weil wir hatten überhaupt nichts mit der New Economy zu tun. Also meine Kunden waren Daimler, gut, SAP war jetzt damals noch ein bisschen IT, aber eigentlich ja auch schon ein Schlachtschiff, IBM. Unser größter Kunde war Ernst & Young, heute EY, die den Entrepreneur des Jahres als Wettbewerb ins Leben gerufen haben. Den haben wir organisiert, den haben wir dann aus der Stuttgarter Reitgalle-Halle in die Frankfurter Alte Oper gebracht. Das war eigentlich so, dass ich dachte, soll doch der Crash kommen, der deutete sich ja an, das hat mit mir nichts zu tun, ja. Ich habe da immer auf die New Economy eher skeptisch geguckt und war eigentlich in der Old Economy zu Hause. Aber es war eben nicht nur ein New Economy Crash, es war auch ein großer Marketing Crash. Also weil das, was sich die New Economy erlaubt hatte, war ja Marketing im Übermaß.
Man
ja.
hatte keine Produkte, aber man hatte eine Kampagne.
Genau. Und das war mir nicht bewusst, wie sehr das sozusagen die gesamte Wirtschaft geprägt hat und wie sehr ich indirekt davon profitiert habe. Und dann war eben plötzlich Marketing verpönt. Also als das zusammenbrach, deswegen auch der Manager ohne Eigenschaften, weil plötzlich klar war, das ist alles heiße Luft. Das waren die berühmten Nieten in Nadelstreifen. Und das führte eben dazu, dass dann eben auch IBM oder so mich anriefen und sagten, ja, wir können im Moment außer Visitenkarten machen wir kein Marketing. Und ich hatte einen habilitierten Mathematiker in meinem Team. Ich hatte eine Theaterregisseurin in meinem Team. Das waren hochprofessionelle Menschen, aber keine Menschen, die Visitenkarten drucken konnten. Und damit war klar, ich war alleinige Eigentümerin. Ich hätte einen Wahnsinnskredit aufnehmen müssen, um zu überbrücken, und wusste aber gar nicht, wie lange muss ich überbrücken. Und dann habe ich sehr schweren Herzens erst die halbe Belegschaft und dann am Ende die gesamte Belegschaft kündigen müssen und die Agentur, also ohne Insolvenz, aber ich habe diese GmbH geschlossen, was übrigens komplizierter ist, eine GmbH zu schließen, als sie zu gründen, habe ich dabei gelernt.
In dem Buch Der Manager ohne Eigenschaften gibt es eine grandiose Szene, die aus dieser Zeit stammt, nämlich wie Ulrich, das ist natürlich der Held, wie bei Musil auch, der ist dann Bankchef, der lässt immer PR-Agenturen antanzen und die müssen einen sogenannten Pitch machen. Also sie müssen ganz tolle, für sie extrem arbeitsaufwendige Projekte vorstellen, die sie wochenlang vorbereitet haben. Und dieser Ulrich sagt, das ist meine Privatunterhaltung, ich will denen gar keinen Auftrag geben und vor allen Dingen diese Agenturen bekommen nichts. Ich nehme an, das ist Lebenswirklichkeit, die Sie erlebt haben.
Genau, das war genau das Ende quasi meiner Agentur, denn ich hatte diese festangestellten, alle sozialversicherungspflichtig beschäftigten Mitarbeitenden und bezahlte die natürlich auch, wenn sie Akquisetätigkeiten machten. Und es gab damals, die rot-grüne Regierung hatte die sogenannte Ich-AG erfunden. Und nun machten ja um mich herum alle diese New Economy-Agenturen, machten Pleite und es kamen Heerscharen von Kreativen auf den Arbeitslosenmarkt. Und die wurden dann mit staatlichen Geldern 2 Jahre lang wirklich fulminant ausgestattet. gearbeitet, hatten also keine Geldsorgen, brauchten aber jetzt nur Referenzen. Also, und die gingen freudig, präsentierten überall. Und die Gelüste der Unternehmen waren dann so, oh, macht uns doch bitte mal ein komplettes Mitarbeitermagazin fertig, also dass wir mal so sehen. Und dann wurden 7 Agenturen eingeladen. Und ich habe gedacht, sorry, das kann ich nicht leisten als Agentur. Ich bezahle meine Leute und der Staat bezahlt sie mir nicht. Und
wie ist das heute mit dem Pitchen? Wird das bezahlt inzwischen?
Nein, das ist relativ unüblich. Also es sind rüde Sitten da in der Branche. Es wird sehr ausgenutzt, sehr viel prekäre Beschäftigung in der Medienbranche.
Nun haben Sie vorhin ein paar Mal erwähnt an ein paar Stellen, dass Sie von Männern gefördert wurden als Frau. Nun ist der Standardvorwurf ja gegen die männerdominierte Gesellschaft, die ja da auch zweifellos vorherrscht, immer noch in der Wirtschaft, dass die unter sich bleiben, Seilschaften bilden und dass letztlich der Erfolg, also das, was ich als Individuum, ob Mann oder Frau, anzubieten habe, außerhalb von Seilschaften nicht funktioniert. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, ich wurde von Männern gefördert, bin ich auch sehr dankbar für. Und gleichzeitig denke ich, was wäre gewesen, wenn ich ein Mann gewesen wäre? Und ich hadere damit schon, weil ich so sehe, dass mittelmäßig begabte Kollegen, jetzt wirklich Männerkollegen aus der Branche, genauso alt sind wie ich, aber da sitzen und sagen, ich bin jetzt Privatier, ich habe ausgesorgt und immer Aufträge hatten, problemlos. Und ich habe sehr, sehr viel gekämpft und brauchte eben diese einzelnen Förderungen, wo ich so denke, also ich mag vielleicht auch nur ein bisschen besser als mittelmäßig sein, aber auf jeden Fall nicht viel schlechter als mittelmäßig und denke, dass das Kämpfen viel damit zusammenhängt, dass ich als Frau nicht so ernst genommen wurde oder dass im Zweifel man sich dann eben doch für den männlichen Mitbewerber entschieden hat.
Dann haben Sie vorhin das Wort Stutenbissigkeit in den Mund genommen. Es läge ja nahe, je mehr Frauen nach oben kommen, dass die auch Seilschaften bilden.
Das passiert. Also diese Kollegin hat sich übrigens Jahre später bei mir dann entschuldigt. Die Taz war zwar ein Kollektiv, aber sie war eben doch sehr macho-mäßig organisiert. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber Feminismus war ein Wort, da konnte man ab und zu drüber schreiben, aber das wurde nicht gelebt. Ja. Heute, die letzten 7 Jahre, habe ich mich sehr darauf konzentriert, für Frauen zu arbeiten. Also ich arbeite weiter für Männer, aber auch habe einen Schwerpunkt drauf gelegt und mache die Erfahrung, ich sage immer, Kompetenz hat eine Unterhose, dass die Frauen die gleiche Kompetenz haben wie andere. Und ich komme ihnen ja sehr nahe und erlebe in der Zusammenarbeit, was sie wissen. Und ich habe so viele Aufschneider und Hochstapler unter den Männern erlebt, bei den Frauen nicht eine einzige wirklich ungeheures Fundament an Wissen und Bildung und Bescheidwissen. Aber es ist ein ungleich schwieriger Kampf in der Arbeit für diese Frauen, in der Öffentlichkeitsarbeit. Also es geht ja nicht um mich dabei, sondern es geht um diese Frauen, wo ich denke, bei Männern würden die Türen aufgehen, die Frauen kriegen Gegenwind, die werden hart angegangen, sie werden kritisiert, sie werden nicht wahrgenommen, sie werden ignoriert. Das ist schon wirklich frappierend zu erleben jetzt aus der Beraterinnenperspektive.
Nochmal zurück zum Ghostwriting, die Auftraggeber/Auftraggeberin. Ich nehme an, es sind fast immer, zumindest am Anfang, Auftraggeber gewesen, weil der Darstellungsdrang dafür größer ist.
Ja, erstens und zweitens, auch da geht es natürlich um Budgets. Männer, auch das habe ich jetzt gelernt in den letzten 7 Jahren, Männer haben Zugriff auf Budgets in ihren Unternehmen, in ihren Firmen. Wenn ein Mann an die Öffentlichkeit tritt in einem Unternehmen, dann repräsentiert er selbstverständlich das Unternehmen. Da wird gar nicht hinterfragt, dass es irgendwie um Eitelkeit oder ihn selbst gehen könnte. Wenn eine Frau an die Öffentlichkeit tritt, wird sofort gesagt, sie sei ja nur eitel und es ginge ihr um ihren eigenen schönen Schein. Das ist eine krasse Missbewertung und was das für führt dann dazu, dass Frauen eben keine Budgets haben. Also sie haben nicht nur weniger Einkommen, berühmtes Gender Pay Gap, sondern sie haben eben auch keinen Zugriff auf diese Töpfe und die bezahlen mich privat, also aus ihrem Nettoeinkommen. Das ist natürlich eine andere, ganz andere finanzielle Situation. Ich habe das alles nicht gesehen. Ich sehe diese Dinge heute und gehe da bewusst gegen an. Aber in den ersten 20 Jahren meiner Arbeit habe ich zu 95% für Männer gearbeitet. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass in der Situation, wenn Sie einen Auftraggeber, eine Auftraggeberin als Ghostwriterin haben, die Frauen eher tendenziell auch mal eine Frage stellen, während die Männer einfach nur erzählen, erzählen, erzählen.
Also der Teil, die Männer erzählen, 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 stimmt. Die sind auch immer ganz frustriert, wenn ich ihnen sage, ich höre Ihnen 20 Stunden zu und keine Minute mehr. Also
ach,
weil,
tatsächlich? Ja. Also da gibt es ein Limit?
Da gibt es ein Limit. Ich sage 20 Stunden, und zwar jetzt gar nicht wegen meines Portemonnaies, sondern weil wenn jemand 20 Stunden redet, ist das Transkript etwa, also eine Stunde ist ungefähr 20 Seiten, dann haben wir also 400 Seiten Transkript. Und ich muss das ja noch erklären. Also wenn dann jemand sagt, ich war 1974 bei den Olympischen Spielen, dann muss ich dem Leser von heute erklären, was da war. So, das heißt, die aber würden gerne sehr viel mehr reden, erzählen dann aber oft auch dasselbe und sind uninteressant. Die Frauen sind viel konzentrierter, viel fokussierter. Sie sind in der Regel sogar so, dass sie mir schon Texte geben. Sie schreiben selber. Und ich sitze manchmal da und denke, hallo, ist mein Job. Ja, red mit mir. Also insofern ist es leichter für Frauen zu arbeiten.
Zeit für eine Musik. Auch wenn, glaube ich, bisher nicht die Gefahr bestand, dass irgendjemand vom Radio jetzt eingeschlafen ist am Sonntagnachmittag. Hier kommt jetzt ein Aufwecker. Punkmusik von Hans Aplast. So wie Sie jetzt vor mir sitzen, Frau Cornelsen, könnten Sie auch theoretisch einen Termin beim Wirtschaftsbus haben. Also schwer vorstellbar, dass Sie am Wochenende heimlich Punk hören.
Was soll ich sagen? Ja, ich habe eine innere Punkerin in mir. Es gab auch mal eine Phase in meinem Leben, wo ich Dosenclips als Ohrringe getragen habe oder so coole Handschuhe mit ohne Finger und selbstgedrehte Zigaretten geraucht habe. Das war alles so angepunkt. Aber in mir drin gibt es tief sitzend eine Anarchistin und ich habe große Sympathien für die Punk-Jungs, die an der Spreebrücke sitzen mit ihren Hunden und die kriegen auch immer ein paar Euro von mir.
Wer täte das nicht? Und wieder reden wir über Geld. Hans Aplast, reicher Vati, hannoverscher Punk aus den 1980er Jahren. Apropos Hannover, 1980er Jahre. Musik, Scorpions, kein Thema?
Doch, ich war sogar sehr verliebt in die Cousine von einem der Musiker aus der Band. Aber,
Also der Text war hier auch durchaus sinntragend für das, was wir jetzt gleich bereden. Ich wünsche mir so einen reichen Vati, am besten jeden Monat 1000 Mark, dann widme ich mein Leben der Kunst und der Kultur. Und schon sind wir beim bedingungslosen Grundeinkommen. Sie haben, ich glaube 2010, die Autobiografie von Götz Werner, dem DM-Marktgründer, geschrieben und sind dadurch auf ein Lebensthema gekommen.
Ja, vorher schon. Es gab schon sein erstes Buch. Auch das sollte ich schreiben. Das, aus Gründen habe ich es da nicht. Ich hatte andere Aufträge und musste das absagen. Aber das war so die erste Begegnung. Damit, da fand ich das noch komisch. Da konnte ich mit dem, habe ich gedacht, wie soll das gehen? Grundeinkommen für alle gleich. Und dann, das ist doch alles seltsam. Also ich war da sehr ablehnend. Und dann kam es, ich weiß gar nicht, ob die Biografie war, glaube ich, das dritte schon. Es gab dann ein Buch, 1000 Euro für jeden, das er zusammen mit Adrian Göhler geschrieben hat, das ich als Ghostwriterin betreut habe. Und da bin ich dann ja in der Rolle, dass ich für ihn, es geht ja nicht um meine Meinung, schreibe oder auch für Sie dann in dem Fall, was sind Argumente dafür? Wie ein Anwalt, im Grunde wie eine Anwältin, die Interessen vertritt der Mandanten. Und fand das dann, man überzeugt sich ja auch selbst beim Schreiben, fand da viele Argumente, wo ich dachte, ah ja, ist doch was dran. Und die Biografie kam dann später. Und so bin ich da so reingeschlüpft. Und er ist mir sehr nah, also auch einer der Förderer oder einer der Menschen, die mir viel bedeuten in meinem Leben. Also, weil er immer Kunde war, aber es ist irgendwie für mich doch auch ein Freund, das ist vielleicht das falsche Wort, aber auch ein Mentor. Ja, und dann habe ich über ihn vieles gelernt, anders zu denken und zu sehen, das Menschenbild zu hinterfragen, auch Wirtschaft zu hinterfragen. Das war jetzt mir nicht fremd, habe ich ja durch die Bücher immer getan, aber es waren einfach nochmal neue, sehr gute Sichtweisen, wo sich vieles zusammenführen ließ. Ja, und deshalb war dann plötzlich das Grundeinkommen, wurde plötzlich zu meinem Thema. Und ich habe mit dem Verein mein Grundeinkommen, den es gibt, zusammengearbeitet. Also ab der Gründung mit dem Verein sanktionsfrei. Das sind so die beiden. Das eine ist mehr die Utopie, das andere ist die knallharte Realität, wo es um Hartz IV und wie leicht es wäre, eigentlich in Deutschland eine bedingungslose Grundsicherung einzuführen. Wie wenig das an Geld liegt, weil der Einwand gegen das Grundeinkommen ist, können wir nicht bezahlen. Bei sanktionsfrei zeigen wir eigentlich, wir könnten das und würden Geld sparen. Wir könnten Geld sparen, wenn wir Hartz IV bedingungslos machen würden.
Hartz IV wäre aber deutlich unter dem, also wenn wir Hartz IV bedingungslos machen, läge die Summe deutlich unter dem, was Götz Werner und andere sagen, also mindestens 1.000 Euro.
Genau, diese 1.000 Euro ist am Ende auch die Entscheidung gewesen, eigentlich des Verlagsleiters, der gesagt hat, wir brauchen eine Zahl, damit es knackig wird. Tatsächlich, so ist der Titel zustande gekommen, 1.000 Euro für jeden, weil man da kann man auch ein schönes Cover draus machen. Götz Werner hat nie eine Zahl gesagt, es wird auch niemand in der Grundeinkommensbewegung Ihnen eine Zahl sagen. Diese 1.000 Euro sind eine Marketingzahl, das ist eine griffige Zahl, weil die Frage ist ja, was muss ich davon bezahlen und was nicht. Wenn ich sage, alles, solche Ideen gibt es ja, das sind diese marktradikalen Vorstellungen, Staat zieht sich komplett zurück. Das Einzige, was er tut, ist dieses Geld ausschütten, fertig, und ein bisschen Steuern einnehmen, gut, da muss man verhandeln, an welcher Stelle. Und ansonsten zahlen die Leute alles. Das heißt, aber es gibt keine Schulen mehr, keine öffentlichen, es gibt keine öffentlichen Einrichtungen, Bibliotheken und so weiter. Also das alles würde wegfallen, Krankenhäuser und so weiter, das müsste alles privat finanziert werden. Ist denkbar mit einem Grundeinkommen, aber das ist nicht das, was, würde ich sagen, die in der deutschen Grundeinkommensbewegung ernsthaft erwogen wird.
Also mich hat es ein bisschen geschauert. Dieses Jahr ist herausgekommen von Thomas Straupaar ein Buch dazu. Das ist einer aus der ja, doch sehr wirtschaftsliberalen Ecke. Und ich habe nur ein Interview vor ein paar Wochen mit dem gelesen im Spiegel. Und da rechnet er, das sagt er, also jeder kriegt 1.000 Euro und dann fällt alles weg. Ja, also wirklich alles und auch keine Krankenversicherung und keine Rentenversicherung. Und da dachte ich, um Gottes Willen, wie will er das den Leuten verkaufen? Weil da stehen 80% der Leute wirklich viel schlechter da.
Genau. Er selbst hat sich auch inzwischen quasi von sich selbst distanziert und sagt, naja, ganz so hätte er das nicht gemeint. Er wollte nur einfach mal durchrechnen, wie es ginge. Es ist eine theoretische Spielerei. Die hat mit politischer Realität gar nichts zu tun. Und ich glaube, sie hat auch einfach mit humanistischem Weltbild, demokratischem Denken und so weiter gar nichts zu tun. Das ist reine, ist sozusagen die, eine ökonomische, ich sage es jetzt so krass, Onanie. Aber trotzdem, darum geht es. Also es geht um ein Ausverhandeln, was billigen wir uns als Menschen wechselseitig zu. Und deswegen, wenn wir Hartz IV oder sozusagen das, wie wir es heute haben, angucken, dann können wir sagen, ja, das ist nicht viel. Knapp 400 Euro oder 360 Euro als Einzelperson. Und es wird ja dann weniger, je mehr ich bin. Also wenn ich Kinder habe, kriege ich noch weniger, weil ne, dann habe ich geringeres Kindergeld oder Kinder-Hartz-Ansprüche, wie auch immer, will ich mich da nicht verlieren im Detail, aber das sind ja gesellschaftliche Vereinbarungen. Was gönnen wir einander? Und das ist nicht viel, was wir uns gönnen. Und das Wenige, das wir uns aktuell gönnen, das verknüpfen wir auch noch mit Sanktionen und mit Strafen und mit krassen Bedingungen und Prüfungen, wo wir bei anderen Personen viel, viel großzügiger sind. Ausgerechnet die Ärmsten gucken wir am strengsten und brutalsten an. Das ist ein kulturelles, ja, also eigentlich eine Tragödie, ist eigentlich etwas, wofür wir uns als Deutsche schämen sollten, finde ich.
Und Sie haben vorhin gesagt, Philosophie ist für Sie sozusagen das Wichtigste nachher in dem dann doch abgeschlossenen Studium gewesen. Was ist der philosophische Kern des Grundeinkommens?
Na, ich komme, also es gibt Leute, die das sicher besser wissen als ich, aber es gibt die Gerechtigkeitstheorie von John Rawls und das, um es ganz simpel kurz zu machen, ist einfach die Idee und das, was mich daran fasziniert, ist, dass wenn man die Welt hätte, wie sie ist, und man wüsste aber jetzt nicht für eine Lotterie, wir teilen jetzt einen Kuchen auf und bei der Lotterie weiß ich aber nicht, welches Stück ich am Ende bekomme. Also dann mache ich ja automatisch faire Stücke. Und wenn ich als Felix Florian Wey geboren werde oder als Claudia Cornelsen, dann kann ich sagen, naja, ich weiß ja nicht, als wer ich geboren werde. Ich versuche sozusagen Strukturen zu schaffen, in denen beide was werden können. So. Und diese Gerechtigkeitstheorie, eine teilt, der andere darf aussuchen, wenn man so will, wie wir es aus den Kindertagen kennen, das gefällt mir gut und das haben wir nicht, weil wir sozusagen einer Leistungsideologie nachdenken und das haben wir alles selbst geschafft, ist, die vollkommen irreal ist. Die hat einfach mit dem nichts zu tun. Niemand schafft
das
irgendwas selbst.
Das ist vor allem in der Wirtschaft sehr überhöht.
Absolut. Genau. Also das ist auch das, was ich den Leuten, den Männern immer mehr sagen muss als den Frauen, dass ich ihnen sage, du hast alleine gar nichts geschafft. Ja, und dann sagen sie, ja, meine Frau hat mir den Rücken freigehalten. Aber das habe ich dann auch nicht gemeint. Ja.
Ich glaube, im Interview haben Sie das mal gesagt. Oder es ist in dem Grundeinkommensbuch, das Sie mit Michael Bohmeier zusammengeschrieben haben. Ein Mensch kommt auf die Welt und die Gemeinschaft sorgt bedingungslos für sein Existenzminimum. Als sozusagen humanistische Basislevel für eine moderne Gesellschaft.
Genau, und das ist auch was wir eigentlich so erleben. Also als Sie auf die Welt kamen oder ich auf die Welt kam, wurde bedingungslos für uns gesorgt. Ich nenne Grundeinkommen auch immer staatliche Muttermilch. Denn die Muttermilch bekommen wir, ja, obwohl wir auch noch schreien und quengeln und nichts außer Scheiß produzieren, ja, und schlechte Gerüche absondern. Und wir kriegen diese Muttermilch. Es gibt irgendwann dann den Punkt im Leben, wo man dann fürs Taschengeld die Geschirrspülmaschine ausräumen muss oder den Rasen mähen oder so. Und da ist die Frage, was passiert da eigentlich? Warum kippen wir da an irgendeinem Punkt? Können wir nicht diese Muttermilch als Grundidee wechselseitig uns gönnen und sagen, hey, es ist schön, dass du da bist. Und das ein Leben lang. Das wäre doch, fände ich, eine ganz wunderbare Gesellschaftsform.
Nun gibt es ja einen, ich glaube, da sind Sie auch d'accord mit den Kritikern sozusagen, einen Satz, der unwiderlegbar scheint, nämlich man kann das, weil es ein Strukturbruch ist, nicht simulieren, nicht wirklich simulieren. Also wenn sozusagen alle jetzt 1.000, 1.500, 2.000 Euro kriegen, wird das eine so komplexe Veränderung des Gesellschaftsgefüges sein, dass man das nicht vorher simulieren kann.
Ja, da bin ich nicht ganz dabei. Also die reine Lehre, ja. Das ist aber so wie die reine Demokratie, die haben wir heute auch noch nicht. Und wir haben seit der Französischen Revolution sehr lange rumprobiert mit Dreiklassenwahlrecht und nur die Männer und nur die Weißen und so weiter. Und heute sind wir jetzt in Deutschland immerhin an einem Punkt und weltweit an relativ viele Demokratien, aber auch unterschiedlichster Ausprägung. Also die reine Lehre, wie ist die? Und das ist beim Grundeinkommen, finde ich, ähnlich. Es gibt viele Formen von Grundeinkommen. Wir sind in Deutschland, das verkennen immer alle, schon ganz schön weit, weil wir eben grundgesetzlich, verfassungsrechtlich verankert haben, einen Anspruch auf ein Existenzminimum. Deswegen gibt es diesen Steuerfreibetrag, von dem aber interessanterweise niemand weiß, wie hoch er ist, obwohl ihn alle, die ein Einkommen haben, ja bekommen. Und wo ich immer denke, wenn jetzt jeden Monat, also im Moment noch Herr Scholz und dann der nächste Finanzminister, Ministerin, den Bürgern einen Brief schreiben würde, lieber Herr Weih, ich freue mich, dass ich Ihnen diesen Monat am 1. des Monats eben diesen Steuerfreibetrag, das sind rund 800 Euro im Monat, überweisen darf. Und man hätte die und die kriege ich immer. Und wenn ich in dem Monat Geld verdiene, und zwar mehr, dann kann es sein, dass diese 800 Euro in der Steuer wieder verschwinden, aber ich habe sie. Das ist es. Das ist die Idee des Grundfreibetrages. Und die könnten wir einfach übersetzen in die Sozialhilfe oder wie immer wir es nennen, dass wir einfach sagen, wenn ich jetzt wegen Corona mal ein halbes Jahr kein Einkommen habe, brauche ich nicht komplizierte Verrechnungsmodelle mit Arbeitslosengeld und Hilfe oder Kurzarbeitsgeld. Es gibt ja viele, viele Hilfstöpfe. Wahnsinnig kompliziert. Das könnten wir einfach vereinfachen und sagen, hey, diese 800 oder 1000 Euro oder wie gesagt, im Moment gönnen wir uns 800 Euro als Grundeinkommen, Steuer, logisch, die gönne ich dir, die darfst du haben.
Das ist ein Thema, da könnte man jetzt Stunden, Tage, Wochen auf riesigen Kongressen debattieren, wird ja auch gemacht, genau. Immer mehr. Aber wir werden jetzt mal ganz konkret. Ich, Frau Cornelsen, bin nach der Lektüre und Vorbereitung dieser Sendung letzte Woche zum Krauthörnchen geworden. Jetzt müssen Sie erklären, was ein Krauthörnchen ist.
Na, ein Krauthörnchen nennen wir übrigens ganz genderneutral, das ist das Schöne an dem Wort.
Hörnchen.
Das Hörnchen, ist ja dann unklar, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das ist die Idee des Eichhörnchens, das eben klein und klein zusammentut, sind eben sogenannte Crowd-Fundraising, Crowd, also Gruppen, Massensammlungen. Wenn jeder einen Euro gibt, dann können wir die Welt retten. Ist eben die Idee, Spenden einzusammeln und Dauerspenderinnen und Spender zusammen sorgen eben dafür, dass immer wenn 12.000 Euro zusammenkommen, von den Krauthörnchen gespendet, dann können wir die bei dem Verein Mein Grundeinkommen verlosen und dann können wir ein Jahr lang 1.000 Euro im Monat an jemanden auszahlen, der dafür nichts tun muss, gar nichts. Der muss auch nicht Krauthörnchen sein, der muss einfach nur seine E-Mail-Adresse abgeben und dann, wenn er gewonnen hat, wenn er ausgelost wurde, seine Kontonummer und seine Adresse, damit wir die dem Finanzamt, hallo Joy Fleming, damit wir die dem Finanzamt mitteilen können, weil die wollen sicherstellen, dass wir dieses Geld nicht für irgendwelche Segeljachten in Monaco verjubeln. Ja.
Aber der Empfänger könnte es natürlich für die Segeljacht in Monaco verjubeln.
Der darf damit, das ist das Tolle, der oder die darf damit machen, was sie will. Und das machen die Menschen auch. Und das Irre ist, dass ich darüber gelernt habe, dass man mit Geld gar nicht viel machen kann. Nämlich nur es ausgeben, es sparen, es investieren oder es verschenken. Mehr kann man mit Geld nicht machen. Und deswegen geht es auch bei dem Grundeinkommen gar nicht so sehr ums Geld und was die Leute damit machen, sondern es geht um diese Bedingungslosigkeit, diese Erfahrung, dass die Gesellschaft, eine anonyme Gruppe, einem willkommen heißt und sagt, hey, schön, dass du da bist und wir wollen für dich sorgen. Das ist eine Wahnsinnserfahrung und die kann man schon wenigstens ein Jahr lang simulieren und das tun wir in dem Verein.
Sie haben einen Faktor in diesem Krauthörnchensystem, der mich zutiefst sozusagen potenziell verunsichert, nämlich die Tatsache, dass ich, der ich bereit bin, etwas zu geben jeden Monat, damit andere etwas bekommen, automatisch in den Verlosungstopf mit reinwandere und sein könnte, dass ich selber das Grundeinkommen ausgelost bekomme. Das ist eine Vorstellung, die mich doch sehr, na, sagen wir mal, unruhig macht, weil ich wüsste nicht, was ich dann machen soll.
Ja, das ist genau das Reizvolle an dem Ganzen. Wir hatten das am Anfang nicht. Wir haben das dann eingeführt, weil wir gemerkt haben, wir kriegten dann so Anrufe. Ich war für die Großspender, es waren meistens Männer, zuständig, die dann sagten, ja, ich gebe jetzt mal ein Grundeinkommen hier, so 12.000 Euro oder drei. Und dann ging es um, wie geht das mit der Steuer? Und das ist gar nicht so leicht mit den Steuerregelungen dabei. Das habe ich denen dann immer erklärt. Dann zogen die oft das Geld zurück, weil sie keinen Steuervorteil hatten. Fand ich auch interessant. Aber das Phänomen, dass die Leute Geld geben wollen, um anderen zu helfen, hilft dem eigenen Ego. Wir wollen aber nicht, dass es dem eigenen Ego hilft. Es geht darum, dass wir uns als Gesellschaft, als Gemeinschaft verstehen. Und deshalb wollen wir weg von diesem Geber-Nehmer-Modell. Das heißt, wer gibt, kommt deswegen zwangsweise in diesen Topf, weil wir wollen den klar machen, du bist auch bedürftig und du bist es vielleicht nicht im Moment, aber du bist es vielleicht bei der nächsten Corona-Pandemie, du bist es vielleicht, wenn du krank wirst, du bist es vielleicht, wenn dich irgendein Schicksalsschlag trifft und dann bist du dankbar, dass du Teil dieser Gemeinschaft bist.
Wären Sie mir böse, wenn ich das an der Börse investiere?
Ja, Sie haben das Buch gelesen. Wir hatten tatsächlich unter den ersten 100 Gewinnern einen, der das in Aktien investiert hat. Und das hat als Michael Bohmeier und ich sind ja durch Deutschland gefahren und haben die dann interviewt irgendwann, weil wir wollten wissen, was machen die da mit dem Geld.
Total interessantes Panorama.
Und das war was, ja, das war irre. Wir hatten eben auch, wir waren selber baff, wie vielfältig das war, weil es war also altersmäßig von der Baby bis zur Rentnerin, aber wir hatten vom Obdachlosen bis zum Millionär Personen dabei, ein Hotelerbin. Wir hatten prekär Beschäftigte, aber eben auch für Beamte, die genau wie Sie gar nicht gewinnen wollten, sondern die eigentlich diese Idee, dieses Experiment unterstützen wollten. Und alle haben gesagt, es hat mein Leben verändert. Und dadurch sind wir erst drauf gekommen, wow, das geht gar nicht ums Geld, es geht um diese Bedingungslosigkeit. Und der eine, der eben erzählt, er hatte dieses Geld, er hat es nicht gebraucht, es lag auf dem Konto. Und dann hat auch noch sein Vater ihn, es war noch nicht mal intrinsisch motiviert, sein Vater hat gesagt, legt es doch irgendwie in sichere Geldanlagen an. Und dann habe ich nur gedacht, sichere Geldanlagen hätte ich auch gerne. Aber wie kann das sein? Wir wollen doch die Welt retten, wir wollen sie doch besser machen. Du musst doch jetzt, keine Ahnung, ökologisch dich engagieren oder sozial, also kulturell Bücher schreiben. Und er macht das in Aktien. Und das war aber das, wo wir eben verstanden haben, ja, investieren und in Aktien investieren ist durchaus, das ist Gemeinschaft. Das ist ein Vertrauensvorschuss in andere, die bessere Ideen haben als man selbst.
Also es gibt keinerlei sozialen, moralischen Druck sozusagen. Hey, weil du hast jetzt das Geld gekriegt, du brauchst es gar nicht, du wolltest ja was geben. Lass es wieder zurückfließen in die Bedürftigkeitsgemeinschaft.
Es gibt auch ganz viele, die geben diesen Euro jeden Monat nur, weil sie gewinnen wollen. Für die ist das einfach nur eine coole Lotterie, wo sie sagen, dass die Gewinnchance 1 zu 40.000 ist nicht schlecht.
Ja,
für
die ist wirklich gut.
Ja. Also etwa 40.000 Menschen spenden, um ein Grundeinkommen zu finanzieren und ungefähr so, also etwa 1 Million nehmen an einem, also jetzt haben wir es 50.000, das ist 1 Million nehmen an einer Verlosung teil, verlosen etwa 20 Grundeinkommen. Also die Gewinnchancen sind gut. Das ist, Geld ist nicht Moral, Geld ist ein Gestaltungsmittel. Geld ist etwas, das brauchen wir, um zu leben. Das ist das Erste und das ist Grundeinkommen ist das. Und mehr als Grundeinkommen, dann kommen wir an in die Gestaltung, in die Freiheit, in die Kunst, in die kulturellen Sachen. Aber Grundeinkommen ist erstmal, ich sage jetzt nicht nur Wasser und Brot, sondern Gemeinschaft erleben können, Teilhabe.
Also jetzt haben Sie mir klargemacht, das ist, glaube ich, das beste Gewinnverhältnis im Vergleich zu staatlichen Lotterien und kommerziellen Lotterien, das überhaupt auf dem Markt existiert. Also eigentlich müssen die Leute Ihnen jetzt die Bude einrennen.
Tun sie ja. Wir haben 2,4 Millionen Menschen, die auf der Webseite registriert sind. Die rennen uns die Bude ein. Wir werden auch steuerlich tatsächlich als Lotterie behandelt. Deswegen sind die Spenden in den Lostopf nicht von der Steuer absetzbar. Also wenn man das von der Steuer...
Aber der Gewinn ist steuerfrei.
Der Gewinn ist steuerfrei, weil es eine Lotterie ist. Das ist genau, also genau deswegen, weil wir im Prinzip eine Lotterie machen, das wird uns auch immer vorgeworfen, das sei ja nur eine Lotterie. Aber wie kommen wir denn an diesen Denkwechsel ran? Wie können wir diese Gedankenwelt, dass wir wegkommen, ich arbeite für Geld, sondern zu sagen, nein, das Geld ist doch für mich da. Das arbeitet für mich oder das arbeitet gar nicht. Geld ist einfach nur ein, das ist ja noch nicht mal ein Tauschmittel, das ist einfach das, was wir brauchen, um miteinander, das ist ein Kommunikationsinstrument eigentlich. Und dann wegzukommen von diesen Macht- und Zwangsinstrumenten, die wir mit Geld immer verknüpfen.
Da gibt es eine Gruppe aber, die kann daran nicht teilnehmen, weil ihnen würde es nichts bringen. Und das ist zutiefst bestürzend, wenn man das liest, das wusste ich nicht, das sind die Hartz-IV-Empfänger.
Na, es bringt ihnen insofern was, weil das eben bedingungslos ist. Deshalb hatten wir diesen einen Obdachlosen, der, für den war das wirklich was, wo er diese Demütigung, also den wir im Buch porträtiert haben. Wir haben viele, die in Hartz IV leben und die trotzdem mitmachen, weil sie einfach sagen, ich habe ein Jahr lang nichts mit diesem verdammten Amt zu tun. Ich muss mir diese Gängelei, diese ganzen Dinge nicht antun. Auf der anderen Seite sagen auch manche, ja, das lohnt sich nicht, weil nach dem Jahr muss ich wieder von vorne anfangen und muss wieder alle Prüfungen durchlaufen. Also deswegen gibt es den Verein sanktionsfrei.
Also erstmal zur Erklärung, ein Hartz-IV-Empfänger muss, auch wenn es ein Lotteriegewinn ist, das Geld wird ihm abgezogen, also die Hartz-IV-Förderung wird dann abgezogen, weil er darf nicht zusätzlich haben.
Wenn ich mein Fahrrad einem Hartz-IV-Beziehenden schenke, dann muss der das im Amt angeben und wenn das Fahrrad mehr wert ist als 50 Euro, darf der das nicht behalten. Wenn ich dem Nachbarskind, das in einer Hartz-IV-Familie lebt, einen Schulranzen kaufe, dann wird das verrechnet. Ich kann denen nicht einfach Sachspenden zukommen lassen. Das wird verrechnet.
I have dreamt of a place and time when nobody gets annoyed. But I must admit, I'm not there yet, but something's keeping me going. Maybe there's a world that I'm still to find. Maybe there's a world that I'm still to find.
Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast die PR-Unternehmerin, Ghostwriterin und Grundeinkommensverfechterin Claudia Cornelsen. Und aus ihrer Musikliste haben wir gehört Yusuf, den die meisten immer noch eher kennen als Cat Stevens, mit Maybe There's a World, so eine Art gesungene Paradiessehnsucht. Und das passt ja zu dem, was wir sozusagen im negativen Paradies des Hartz-IVs gerade besprochen haben. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz danach haken. Also, was macht dieser andere Verein sanktionsfrei?
Na, der versucht, das ist ja nicht Paradies, das ist ja Hölle. Der versucht da, das Allerschlimmste zu dämpfen. Das heißt, wenn, ich weiß, ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber wir haben ja ungefähr 6 bis 8 Millionen Menschen, die in Hartz IV leben. Davon sind 2 Millionen Kinder. Ich sage mal, das ist eine Stadt wie Hamburg komplett. Also alles Kinder, die in Hartz IV leben, wo man jetzt auch keine Selbstschuld- und Florida-Rolf-Fantasien-Framings aufbauen kann. Und die werden auch noch sanktioniert, wenn die irgendwelche Terminversäumnisse haben. Und Termin im Jobcenter ist jetzt keine Einladung zu einer Party, sondern das ist auch nicht so, dass man da anruft und sagt, mir ist was dazwischen gekommen. Das geht alles nicht. Das ist eine Art Vorladung. Ja? Und wenn was dazwischen kommt und die Lebensbedingungen in Hartz IV sind so, dass da viel dazwischen kommen kann im Leben, kann ich Ihnen nur so sagen, das erfahren wir, dann wird gekürzt. Und zwar bis vor 2 Jahren, also bis vor Corona, noch bis zu 100% bei unter 26-Jährigen noch besonders schnell, weil man da sich einen Erziehungseffekt von erhofft. Und dann kriegen die nichts. Bis zu 100% heißt 3 Monate, weil an jede Sanktion gilt für 3 Monate, haben die einfach gar nichts. So erklären sich auch obdachlose Jugendliche. Ja. Das ist also, ich sage mal, ohne Abendessen ins Bett, aber das ist sozusagen eine Prügelstrafe-Variante. Ja. Es ist halt hier über 3 Monate ohne Abendessen und ohne Frühstück ins Bett. Und diese Sanktionen sind der Ausdruck einer schwarzen Pädagogik, die wir in allen anderen Bereichen der Gesellschaft längst überwunden haben. In der Wirtschaft weiß man, dass man mit Strafen nicht vorwärts kommt. Es gibt Motivationskulturen, die sind so elaboriert, wie motiviert man, wie weckt man intrinsische Motivation. Auch in der Schule haben wir glücklicherweise noch nicht so lange, 74, die Prügelstrafe abgeschafft. Wir haben auch in der Ehe diese Dinge abgeschafft, Gewalt in der Ehe. So, diese Sanktionen haben wir noch, das ist wie so ein Wurmfortsatz einer alten Kultur, Bismarckscher Zeiten. Wenn jemand sanktioniert wird, kommt sanktionsfrei und zahlt das Geld sofort wieder aus. Also der Staat nimmt weg, sanktionsfrei füllt das Geld wieder
aus.
Der Verein. Genau, der Verein heißt sanktionsfrei. Sanktionsfrei.de kann man das nachlesen. Und es gibt dort, sind es nicht Crowdhörnchen, sondern wir nennen sie Heartbreaker.
Also, gibt es schon einen Musiktitel dazu?
Noch nicht.
I'm a Heartbreaker.
Ja, genau, wäre schön auch. Genau, und die spenden halt auch bedingungslos und wissen, dass dieses Geld Menschen, die quasi bestraft werden sollen für Dinge, wo man sagt, braucht hier keine Strafe, die kriegen das Geld dann wieder ausgezahlt. Und wir gehen juristisch dagegen vor. Wir legen
das
Widerspruch
scheint mir der
ein.
Entscheidende Faktor zu
sein. Ja, weil in der Tat, man weiß, es 75% aller Widersprüche gewinnen. Das sind Statistiken. Aber die meisten sind so frustriert, die legen gar keinen Widerspruch ein.
Das überfordert die Klientel ja wahrscheinlich auch.
Sie haben oft gar nicht die Sprachkenntnisse, gar nicht die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten. Aber sie haben eben oft auch, sind die wirklich so gedemütigt, dass sie gar nicht mehr versuchen, Widerstand zu leisten. Wir tun das dann, geben das Anwälten und wir haben eine Erfolgsquote von 90%. Also da sieht man, wie willkürlich das Ganze ist. Und dadurch kriegen wir die Gelder, also die Betroffenen kriegen das Geld wieder. Sie spenden das dann oft aber in den Solidartopf wieder rein, interessanterweise, obwohl die ja auch jeden Cent dringend für sich behalten könnten, was wir ihnen nicht übel nehmen, wenn sie es tun. Ja. Aber dadurch können wir das System am Laufen halten und so haben wir doch einige Zehntausende Euro schon ausgezahlt in den letzten Jahren und arbeiten aber vor allen Dingen, das ist ja nicht unser Dauermodell, sondern wir wollen diese Sanktionen abschaffen und machen politische Arbeit und versuchen auch Einfluss zu nehmen jetzt auf diese Ampelkoalition, weil das Bundesverfassungsgericht hat doch sehr angemahnt, dass diese Sanktionen nicht dem Grundgesetz so entsprechen, wie man sich's wünscht und in Ausnahmefällen möglich sein könnten, aber dass man das begründen muss und vor allen Dingen nachweisen muss, dass es eine Wirkung hat und so weiter. Dickes Hausaufgabenbuch. Wir sind gespannt, was die Ampelkoalition sich da jetzt ausdenkt. Also wir hoffen, dass da die Sanktionen endlich rausfallen, denn die haben mit Würde nichts zu tun.
Jetzt haben wir Cat Stevens gerade gehört, passte sehr gut in diesen Bereich hinein. Aber der hat ja noch eine andere Intonation, nämlich seinen Übertritt zum Islam vor vielen, vielen Jahren, auch im spirituellen Islam. Und Sie haben mir erzählt, Sie haben dazu eine Geschichte.
Genau, ich habe eine lange Religionsgeschichte, evangelische Kindergarten. Ich habe Kindergottesdienst selber gemacht als Schülerin. Dann war ich auf einem evangelischen Internat. Ich bin dann aus der Kirche ausgetreten, weil Homosexualität damals auch in der evangelischen Kirche nicht gern gesehen war. Und ich dachte, ich bin nicht Mitglied in einem Verein, der mich nicht haben will. Aber es gibt durchaus eine spirituelle, religiöse Seite in mir und würde sagen, es ist leichter, über seine sexuelle Orientierung zu reden, als darüber, dass man sonntags in die Kirche geht.
Das ist aber doch eigentlich erschütternd, oder?
Das sage ich deswegen auch immer. Ich sage, Religion hat einen ganz schönen, schwierigen Stellenwert in unserer Gesellschaft, obwohl wir es ein Menschenrecht, Religionsfreiheit, ja. Aber Religion ist sehr verpönt. In Berlin merkt man es noch stärker als vielleicht jetzt in Bayern. Aber Religiosität hat einen Makel. Wir haben einen Anti-Islamismus in Deutschland, der gar nicht differenziert, der ahnungslos auf diese arme Religion, die immerhin die größte Weltreligion überhaupt ist. Also es gibt mehr Muslime, Musliminnen als Christen. Sie wird dann als Kriegsreligion und ich weiß nicht was erklärt. Und ich denke, das Publikum, was wir hier haben, das ist klug genug zu wissen, dass das Quatsch ist. Aber wir haben eben viele politische Verwerfungen innerhalb der muslimischen Welt, wo die Religion benutzt wird, auch um politische Kämpfe auszufechten. Und ich habe seit vielen Jahren arbeite ich, in Deutschland nennt man sie Gülen-Bewegung. Sie heißt, nennt sich selbst eigentlich Hizmet. Hizmet heißt Dienst, also so Service würde man, also Dienst hat in Deutschland schon wieder so was Militärisches, also Dienstleistung, anderen Menschen zu Diensten sein, das ist der Grundgedanke. Und das ist eine muslimische Bewegung aus der Türkei entstanden, sehr spirituell, sehr fromm, aber sehr verinnerlicht. Deswegen passt da Cat Stevens zu. Es ist eine Religiosität, eine Frömmigkeit, die überhaupt nicht aufdringlich ist, die nicht formal ist, sondern aus dem inneren Zwiegespräch mit Gott eben entspringt und dann eben sagt, ich will und muss und möchte mich aber auch gemeinschaftlich, gesellschaftlich engagieren. Demokratie, Bildung, Frauenrechte sind alles so Sachen, die sehr große Werte darstellen in dieser Gruppe der Hizmet-Engagierten. Aber eben der Inspirator, die inspirierende Kraft ist eben Fethullah Gülen, ein türkischer Imam, der in der Türkei
als Terrorist gilt,
genau. Was, weil ich eben lange für die arbeite, als der Putsch passierte, war ich also sagen hautnah dabei, bin dann auch mit Journalisten in die USA gereist, wo Gülen heute lebt und wir haben Interviews organisiert und ich habe ihn auch persönlich kennengelernt, ein wunderbarer Mensch, eine wirklich große Seele und ich selber darf nicht mehr in die Türkei reisen, weil das Auswärtige Amt mir empfohlen hat, das besser zu vermeiden, weil ich eben als Beraterin, also als christliche Beraterin der Gülen-Bewegung gefährdet sein könnte, dort im Gefängnis zu landen, als Geisel für politische Verhandlungen und so weiter. Das ist empörenswert und das macht mich immer sehr traurig, wenn ich merke auch, wie sehr die Menschen der Hizmet-Bewegung auch in Deutschland attackiert werden, weil irgendwo ein Terroranschlag stattfindet, der mit Religion gar nichts zu tun hat und sie aufgefordert werden, sich zu distanzieren und so weiter. Also das sind absurde Verquickungen und da wünsche ich mir einen differenzierteren Blick.
Ist die Gülen-Bewegung, so wie ich das in manchen Büchern vor dem Putsch gelesen habe, wo sie sehr positiv auch in Deutschland rezipiert wurde, so eine Art innerhalb des Islams stattfindende Emanzipationsbewegung, was Bildung angeht zum Beispiel?
Ja, man könnte, sie sind auch sehr konservativ, sie sind einfach fromm, das ist schon so. Also es gibt viele Menschen in der CDU, verstehen fast die Gülen-Bewegung besser, weil sie eben verstehen, wie sich Christentum oder Glaube und Frömmigkeit mit politischem Engagement verknüpfen lässt. Ja, insofern ist Emanzipation liberal, das stimmt so nicht. Man nimmt es schon sehr ernst, die Gesetze Gottes oder die Gebote, die religiösen Gebote. Was aber dann nicht heißt, ich muss kein Kopftuch tragen, das ist eine Albernheit, das sind Äußerlichkeiten, es geht um innere Gebote. Und es ist ein Tugendkanon, den die haben und dem sie schon sehr gewissenhaft sind. Ja. Aber es ist ein moderner Islam, der sich eben für Menschenrechte, Demokratie, für Bildung, für Naturwissenschaften, also es gibt viele Schulen, es gibt in Deutschland viele Schulen und Nachhilfeeinrichtungen, und die sind besonders stark im naturwissenschaftlichen Bereich. Es gibt Frauen in der Gülen-Bewegung, die ich kennengelernt habe, die sind Informatikerinnen, die sind selbstständige Zahnärztinnen, also das sind Unternehmerinnen, da ist Emanzipationsgeist drin, weil Bildung ist für alle Menschen sind gleich, das ist die Grundidee, und gleichzeitig ist es eben trotzdem eine Bescheidenheit, eine Demut gegenüber allen möglichen Dingen. Deswegen ist so, dass was wir unter Emanzipation, ist eben oft so ein Freiheitsding und Selbstverwirklichung. Das ist hier gar nicht so groß geschrieben.
Nun sind wir quasi am Ende unserer Sendung. Jedenfalls streben wir dem schon sehr zu. Ich habe in meinen Zitatschatzkästlein so ein Stichwort Kommunikation mal für die PR-Beraterin eingegeben und guckt, was kommt da, das ist eine Datenbank, was kommt da raus, wenn ich das eingebe, und ich habe ein Zitat gefunden von Maxim Biller aus seiner Tempo-Kolumne 90er Jahre, 100 Zeilen Hass, und da denkt man, also schon der Titel typisch 90er Jahre, will man gar nicht haben, aber ich lese Ihnen das mal vor. Kommunikation heißt, zu Leuten, die man sympathisch findet, problemlos Kontakt aufnehmen zu können. Und zugleich heißt Kommunikation auch mit denen, die einem weniger angenehm sind, einen Modus wie Wendy zu finden. Im Alltag, in der Liebe, in der Politik. Kommunikation heißt also in anderen Worten Zivilisation.
Ganz schön. Klingt nicht nach Hass.
Nee, klingt überhaupt nicht nach Hass. Das ist letztlich das, was Sie seit 40 Jahren machen, Kommunikation.
Genau.
Zivilisationsarbeit.
Ich sage immer gerne Brücken bauen zwischen Menschen, Brücken bauen zwischen Welten. Also mein Leben hat mehr Brücken als Venedig.
Das ist so ein schöner Schlusssatz, das lassen wir jetzt mal hier stehen. Vielen Dank, Claudia Kahn-Nielsen, für diese wirklich anregende anderthalb Stunden. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein paar Crowdhörnchen mehr morgen gibt.
Auch Heartbreaker würden wir uns
freuen. Und Heartbreaker. Sie haben noch eine Musik mitgebracht, Claudia Kahn-Nielsen. Yorgos Katsantis, The Walls of Utopia. Kann man dazu tanzen, den Walzer?
Den kann man. Ich höre diesen Song und bin immer auch sofort voller Glücksgefühle. Ich glaube, ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Er kommt in dem Film Antonias Welt vor. Das ist so mein absoluter Lieblingsfilm. Der erzählt die erschütterndsten Geschichten, die man so ein Leben so zusammenbringen kann. Da gibt's alles Grauen. Und gleichzeitig ist es ein wunderschöner Film, der irgendwie klar macht, in der dunkelsten Nacht gibt es ein Licht, und Walzer tanzen kann man immer.
Am Mikrofon war Florian Felix Wey und dankt fürs Zuhören. Nächste Woche wird der Schriftsteller und Schatullenbauer Per Leo bei meinem Kollegen Joachim Scholl in den Zwischentönen sein.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.